NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Wenn es um Bakterien geht, beschleicht so manchen von uns ein gewisser Ekel. Bakterien lassen an mangelnde Reinlichkeit, verdorbene Lebensmittel oder die Übertragung von Krankheiten denken. Sie haben einfach einen schlechten Ruf bei uns, was nicht ganz fair ist. Denn tatsächlich ist es so, viele Bakterien haben unglaublich positive Eigenschaften, die uns sehr nützlich sein können. Bakterien als Freund und Helfer, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema in der Sendung, eine neue Mückenart. Oder vielmehr eine sehr alte, ein Fossil, das Wissenschaftler aber nun erstmals entdeckt haben. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Bernsteine. Im Grunde sehen sie so ähnlich aus wie Malz- oder Karamellbonbons. Sie sind aber, wie wir wissen, Schmucksteine. Für Wissenschaftler sind sie allerdings auch etwas anderes. Sie suchen in ihnen auch nach Informationen über die Vergangenheit von Pflanzen und Tieren. Unter anderem auch nach längst ausgestorbenen Insektenarten. Forscher an der Universität Bonn haben dabei einen außergewöhnlichen Fund gemacht. Eine bislang unbekannte Mückenart. Eigentlich haben sich Mücken in den vergangenen Millionen von Jahren, zumindest äußerlich, kaum verändert. Bis auf eine kleine Besonderheit, wie die Wissenschaftler jetzt durch ihren Fund herausgefunden haben. Daniela Knoll war in dem Bernsteinlabor.
Also wir haben die Kruste abgenommen auf einer Seite und man sieht hier, dass man schon ein bisschen in den Bernstein jetzt hineinschauen kann.
Frauke Stäbner hat einen Klumpen Rohbernstein in ihrer Hand und schleift mit einer Maschine die äußere Verwitterungskruste ab.
So ein Rohbernstein hat häufig außenrum eine Verwitterungskruste, das heißt, man sieht erstmal nicht viel. Und diese Verwitterungskruste um den Bernstein drumherum macht es nicht möglich, in den Bernstein hereinzuschauen. Das heißt, diese Stücke müssen dann erstmal sehr aufwendig präpariert werden, bevor man überhaupt sehen kann, ob Insekten oder Blätter oder Pflanzen in diesem Bernstein überhaupt vorhanden sind.
Die Biologin hat in Indien nach Bernstein geschürft. Rund 30 Kilogramm dieser Malzbonbonartigen Rohbernsteine hat sie zurück ans Steinmann-Institut der Universität Bonn gebracht.
Wir gucken im indischen Bernstein, was haben wir da für Inklusen drin, was haben wir für Insekten und was für eine Aussage können wir treffen, zum Beispiel über das Ökosystem. Haben wir viele Gewässer gehabt, haben wir wenig Gewässer gehabt, haben wir vielleicht Berge gehabt oder auch nicht? Das alles kann man herausfinden, wenn man die Inklusen oder Einschlüsse bestimmt und analysiert.
Die Bernsteinexpertin sucht nach eingeschlossenen Mücken im Bernstein, die vor mehr als 50 Millionen Jahren auf dem indischen Subkontinent gelebt haben. Bernstein ist hart gewordener Baumharz, der mehrere Millionen Jahre alt ist. Die darin eingeschlossenen Tier- und Pflanzenreste, die Inklusen, werden zu Fossilien.
Also grundsätzlich ist es so, dass Insekten, die eingeschlossen sind im Bernstein, häufig nur eine Hülle darstellen. Das heißt, das Insekt eigentlich existiert gar nicht mehr, das ist sozusagen vergammelt. Eigentlich wird nur die Oberfläche abgebildet im Bernstein, die einen Hohlraum umgibt.
Bernsteine sind oft die einzig verfügbare Quelle für längst ausgestorbene Insekten. Auch nach Jahrmillionen kann man in Bernstein noch feinste Körperstrukturen der eingeschlossenen Tiere erkennen, meint Richard Schadiewski.
Kleine Tiere, die in Bernstein eingeschlossen sind, vor allem Insekten, darunter auch Gnitzen, sind meist gut erhalten. Manchmal können wir sie so untersuchen wie noch heute lebende Arten.
Der Insektenforscher lehrt an der polnischen Universität Danzig. Sein Spezialgebiet sind fossile und noch lebende Gnitzenmücken.
Diese Familie umfasst weltweit derzeit über 6000 verschiedene noch lebende Arten. Es gibt fossile Funde, die aus der Zeit zwischen der frühen Kreidezeit und dem Miozän stammen. Rund 300 fossile Arten dieser Mückenfamilie sind aus Bernsteinfunden bekannt. Und diese Arten sind durchaus vergleichbar mit den noch verbliebenen Vertretern ihrer Art.
In Bernstein findet man immer wieder neue Arten, sagt Frauke Stäbner. Aber diesmal fanden die Forscher eine ganz besondere Mückenart.
Wir haben eine Gnitze entdeckt. Dieses Fossil gehört zu einer neuen Art, weil es unterscheidet sich von allen anderen Arten, die ähnlich sind, zu diesem Fossil an ganz bestimmten Merkmalen. Und das ist bei der Camptopterohelia odora eben diese Flügelblase, die ganz eindeutig ist.
Das Ungewöhnliche an dieser Art, auf den beiden Insektenflügeln oder zumindest dem, was davon übrig geblieben ist, hat sie kleine, halb geöffnete Flügeltaschen. Aber warum hatte die Mücke Taschen auf den Flügeln? Haben die Tiere damit etwas transportiert? Aber was? Reserven des Bluts vielleicht, dass sie nicht sofort beim Stich eines anderen Tieres zu sich nehmen konnten? Oder für schlechte Zeiten aufsparen wollten, Die Wissenschaftler haben eine andere Vermutung. Die weiblichen Mücken könnten in den halboffenen Flügeltaschen Sexuallockstoffe gesammelt und in der Luft verwirbelt haben, um Männchen damit anzulocken. Weil man mit dem Mikroskop nicht ins Innere der Mücke reingucken kann, haben die Forscher die Mücke mit einem hochauflösenden Röntgengerät geröntgt. Peter Rühr vom Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere in Bonn hat aus den Röntgenbildern ein originalgetreues Computermodell der Genitze entwickelt.
Hier sehen wir jetzt dieses dreidimensionale Objekt. Man sieht den Kopf mit den Antennen vorne, dann den Brustkörper sozusagen, wo die Flügel dranhängen und die Beine sitzen. Und dann der Hinterkörper, der ist, als das Insekt gestorben ist, ein bisschen zusammengeschrumpelt, bevor der Baumharz darüber geflossen ist.
Mit der Maus dreht der Masterstudent das 3D-Modell so, dass man genau in eine der Flügeltaschen hineingucken kann.
Ja, jetzt sehen wir den Teil des Flügels, der rekonstruiert wurde mit der Flügelblase. Dann können wir mal näher reinzoomen und sehen da ganz deutlich eben die Öffnung dieser Flügeltasche und die Klappe, die von unten davor sitzt.
Und tatsächlich, an der Flügeltasche befinden sich kleine Haarbüschel, ideal, um damit Sexuallockstoffe in der Luft zu verwirbeln. Sicher ist, die Mückenart, die die Wissenschaftler in dem Bernstein entdeckt haben, ist 54 Millionen Jahre alt. Sie lebte ungefähr 10 Millionen Jahre später, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren. Der Bernstein hat einen wertvollen Blick in die Vergangenheit eröffnet, sagt Frauke Stäbner.
Also ich sag mal so, Fossilien generell sind natürlich ein Blick, den wir haben in die Vergangenheit, um vergangene Faunen oder in meinem Fall eben Mückengemeinschaften zu untersuchen. Und Bernstein bildet Insekten einfach auf eine einzigartige Art und Weise ab, dreidimensional, sodass also viele Strukturen tatsächlich noch erkennbar sind, die für die Bestimmung von den Insekten wichtig sind.
Warum es diese Mücken heute nicht mehr gibt, ist bislang noch nicht geklärt. Das war ein Beitrag von Daniela Knoll. Die Musik, die Sie hören, ist von Jan Tiersen. Die CD heißt ÖSA. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den Bakterien. Sie können uns nicht nur Schaden zufügen, sondern auch Freund und Helfer sein. Denken wir nur an die unzähligen Bakterien, die wir für eine funktionierende Darmflora brauchen. Und manche Bakterien in unseren Wasserleitungen tragen sogar dazu bei, dass das Wasser, das aus unseren Rohren kommt, klar ist, wie Forscher herausgefunden haben. Und das ist nicht alles. Denken wir etwas angeekelt an all die Keime, die es gibt, suchen Wissenschaftler in allen möglichen Bereichen inzwischen auch nach den positiven Bakterien, die wir brauchen oder einsetzen können. Zum Beispiel im Kampf gegen Dioxine. Gifte, die schon in geringen Mengen krebserregend sein können. Das Problem: Dioxine bauen sich nur sehr langsam ab und reichern sich im tierischen und auch im menschlichen Fettgewebe an. Aber wie kommen sie da überhaupt hin? Entstehen können sie unter anderem bei bestimmten industriellen Verbrennungsprozessen. Aber auch bei der Verbrennung von Haus- oder Sondermüll. Oder bei Produktionsverfahren mit Chlor. Und nicht zuletzt auch bei Waldbränden oder Vulkanausbrüchen. Weil Dioxine bei uns zu Krankheiten wie Krebs oder auch zu Veränderungen unseres Erbguts führen können, sollte der Mensch möglichst verhindern, dass sie entstehen und in unsere Nahrungskette gelangen. Das war aber leider nicht immer der Fall. Im Vietnamkrieg setzten die USA Millionen von Tonnen des Pflanzengifts Agent Orange ein. Es wurde damals von Flugzeugen über den Wäldern versprüht. Ein dioxinhaltiges Gift. Auch heute noch, 40 Jahre nach dem Vietnamkrieg, erkranken Menschen an den Folgen der damals entstandenen Dioxinbelastung des Bodens. Wie lässt sich das Erdreich von dem Gift befreien? Und da sind wir dann bei den Bakterien. Denn die können möglicherweise dabei helfen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben.
Der ehemalige US-Militärflughafen Alui, 60 Kilometer westlich der Stadt Hue in Zentralvietnam. Die Geografin Huang Thi Binh Minh und der Mikrobiologe Hu Da Thom auf der Suche nach Spuren von Dioxinen im Boden, dem tödlichen Gift, das in dem Entlaubungsmittel Agent Orange enthalten war. Agent Orange wurde im Vietnamkrieg von den USA großflächig eingesetzt, um Wälder und Nutzpflanzen zu zerstören und damit der feindlichen Guerilla-Bewegung Vietcong die Tarnung und Nahrungsversorgung zu erschweren. Es wurde von Flugzeugen oder Hubschraubern aus versprüht, was noch heute Folgen hat.
Der ehemalige US-Stützpunkt ist ein sogenannter Hotspot, wo besonders starke Belastung zu erwarten ist. Insgesamt wurden in Vietnam durch Agent Orange geschätzt 106 bis 366 Kilogramm reines Dioxin freigesetzt. Eine unfassbar große Menge.
Hier versickerte besonders viel Gift im Boden. Verseuchte Fischteiche gelangte ins Grundwasser und in Nahrungsketten. Auch heute noch, 40 Jahre nach dem Ende des Vietnamkrieges, erkranken Menschen an den Folgen der Dioxinbelastungen des Bodens. Vor allem an den schwerwiegenden Veränderungen des Erbguts. Im Dioxinlabor von Hanoi werden die Proben des ehemaligen Luftwaffenstützpunkts analysiert. Das Ergebnis der Bodenproben beweist es eindeutig. Die Belastung mit Dioxinen ist noch ebenso hoch wie zu Zeiten des Vietnamkriegs. Das Erdreich muss endlich von Dioxinen befreit werden. Aber wie? Eine Lösung bieten amerikanische Wissenschaftler an. Am ehemaligen Luftwaffenstützpunkt Da Nang, der als einer der gefährlichsten Dioxin-Hotspots Vietnams gilt, führen sie das größte Bodensanierungsprojekt des Landes durch. In einer Art Ofen mit der Fläche eines Fußballfeldes werden 73.000 Kubikmeter der verseuchten Erde auf wenigstens 335 Grad Celsius erhitzt. Und das 3 Wochen lang. Danach ist die Erde dioxinfrei, aber auch tot. Kosten? 84 Millionen US-Dollar. Die meisten vietnamesischen Wissenschaftler lehnen dieses Projekt als ineffizient und viel zu kostenintensiv ab. Dr. Min, Leiter des Dioxinlabors Hanoi.
Nach der Sanierung sind diese Böden wie Sand. Man kann sie nicht mehr landwirtschaftlich sinnvoll nutzen. Diese Erde ist dann tot. Deshalb brauchen wir eine Technologie, die man an vielen Orten gleichzeitig einsetzen kann, die billiger und umweltfreundlicher ist.
Jetzt nimmt Vietnam das Problem selbst in die Hand. Die vietnamesische Lösung heißt, mit Bakterien gegen den Dioxingehalt der Böden anzukämpfen. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich eine Forschungsgruppe an der Vietnam Academy of Sciences and Technology in Hanoi mit biologischer Sanierung. Das heißt mit der Idee, Mikroorganismen in die verseuchten Böden einzubringen. Diese Mikroben sind in der Lage, die Chlorkomponenten des hochgiftigen Dioxins als Teil ihres Stoffwechsels stufenweise in weniger giftige und schließlich in harmlose Substanzen umzuwandeln. Dass dieses Verfahren auch bei Dioxin einsetzbar wäre, ist neu. Die Leiterin der Forschungsgruppe, Professorin Dang Thi Cam Ha, erklärt, was es damit auf sich hat.
Diese Mikroben sind an den Hotspots bereits vorhanden. Zunächst sind das ganz normale Bodenbakterien. Wenn man sie dem Dioxin aussetzt, mutieren sie, um das Gift aufnehmen zu können. Am Anfang gibt es nur sehr wenige dieser spezifischen Mikroben, aber dann vermehren sie sich in großer Diversität.
Doch es gibt ein Problem. In Vietnam befinden sich große Mengen des Dioxins bereits so tief in der Erde, dass die aeroben Mikroben, also Mikroben, die in sauerstoffhaltiger Umgebung existieren, dort gar nicht mehr tätig werden können, sagt Dr. Chang Hua Duan vom Industrial College in Hue.
Das Problem ist, dass das Dioxin im Boden absinkt, bis ins Grundwasser oder bis zur ersten Lehmschicht, wo es keinen Sauerstoff mehr gibt. Dort können aerobe Organismen nichts ausrichten, weil sie Sauerstoff brauchen. Das ist der Grund, warum ich mich auf die anaeroben Bakterien fokussiert habe.
Solche Bakterien hat Dr. Chang in Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und der Universität Halle gezüchtet. Anaerobe Bakterien sind in der Lage, die Chlorbestandteile des Giftes ohne Sauerstoff durch ihren Stoffwechsel so umzuwandeln, dass die verbleibende Substanz keine Gefahr mehr darstellt, sagt Dr. Lorenz Adrian vom Umweltforschungszentrum in Leipzig.
Unter anaeroben Bedingungen, also unter Ausschluss von Sauerstoff, können anaerobe Organismen Dioxine veratmen. Deswegen ist gerade diese anaerobe Behandlung für Dioxine so interessant. In vielen wichtigen Punkten, wo zum Beispiel frühere Flughäfen waren, wo höhere Konzentrationen auftreten, wo man identifiziert hat, dass Kontaminationen ins Grundwasser laufen, da kann man solche Verfahren einsetzen. Und da bin ich von überzeugt, ja.
Unter Laborbedingungen wurde der Einsatz der Mikroben bereits getestet. Jetzt wollen die Wissenschaftler sie auch im Feldversuch in den Hotspots in Vietnam einsetzen. Nach Schätzung der Wissenschaftler wird es ungefähr 3 Jahre dauern, bis der Boden dioxinfrei ist.
Mit Bakterien den Boden von Dioxinen befreien. Das war ein Beitrag von Gabi Schlag. Präsentiert wurde er von Corinna Hennig. Bakterien gewinnen auch in der Medizin eine immer größere Bedeutung. Und nicht nur als Krankheitserreger. Sie werden auch zunehmend als mögliche Helfer für die Behandlung von Krankheiten erforscht und teilweise auch bereits eingesetzt. Daniela Remus über den Stand der Forschung.
Sie sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, haben ihr eigenes Erbgut und einen eigenen Stoffwechsel. Bakterien. Diese Einzeller sind ziemlich vielseitig, da sind sich Mediziner seit langem einig. Bakterien können zwar krank machen, aber auch sehr nützlich in der Medizin sein. So produzieren sie zum Beispiel bereits seit gut 30 Jahren das Insulin, das Diabetiker dringend brauchen, aber auch Wachstumshormone und Impfstoffe. Weltweit untersuchen Wissenschaftler deshalb inzwischen, ob Bakterien nicht auch gegen schwere Krankheiten eingesetzt werden können, zum Beispiel gegen Krebs.
Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir versucht haben, Salmonellen als Vektorsystem zu nutzen für Immunisierungsansätze. Aber dann haben wir auch herausgefunden, dass die Salmonellen sich auch gut dazu eignen, um Tumore zu attackieren. Und so sind wir quasi in diese Thematik reingeschlittert.
Sagt Sebastian Felgner, Immunologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Dort untersuchen die Forscher, ob es möglich ist, mit bestimmten Bakterien, nämlich den für Durchfall zuständigen Salmonellen und den eher harmlosen Darmbakterien E. coli, Tumore zu bekämpfen. Durch das unkontrollierte Wachstum, das Tumore auszeichnet, sterben bestimmte Gewebebereiche in einem Tumor ab. Dort herrscht deshalb dann ein Sauerstoffmangel. Und der wiederum führt dazu, dass unser Immunsystem den Tumor nicht selbst bekämpfen kann, denn das Immunsystem braucht Sauerstoff. Bakterien wie Salmonellen oder E. coli aber benötigen kaum Sauerstoff zum Überleben. Diese Tatsache machen sich die Braunschweiger Wissenschaftler zunutze.
Das heißt, wenn wir sie intravenös in die Vene spritzen, wird ein sogenannter Zytokinstorm ausgelöst, der dafür sorgt, dass die feinen Adern im Tumor platzen, weil die halt so schnell und irregulär geformt sind, dass die Bakterien dann in diesen Tumor gespült werden. Positiv ist halt, in diesem Tumor herrschen Bedingungen, wo die Bakterien gut wachsen können, aber auch gleichzeitig vor dem Immunsystem geschützt sind.
Und sich deshalb gut vermehren können. In Tierexperimenten hat sich dieser Ansatz deshalb jetzt als erfolgreich erwiesen, vor allem gegen Darmkrebs. Für ihre Forschungen nehmen die Wissenschaftler aber keine natürlich vorkommenden Bakterien, sondern solche, die bereits experimentell mit Hilfe der Gentechnik verändert worden sind.
Also es ist wirklich eine sehr schwierige Gratwanderung, die man da gehen muss, um den perfekten Stamm für die Krebstherapie letztendlich zu finden.
Denn sind die Bakterien zu aggressiv, wie zum Beispiel bestimmte Salmonellen, dann bekämpfen sie zwar effektiv den Tumor, legen aber darüber hinaus auch den ganzen Organismus lahm. Nutzen die Forscher aber zu sanfte Bakterien, dann sind diese auch in ihrem Einsatz gegen Tumoren nicht übermäßig erfolgreich. Der Mikrobiologe Marc Ehrhardt verändert die Bakterien so, dass sie für die Tumortherapie geeignet sind.
Was wir gemacht haben, dass in Bezug auf Tumortherapie, ist es wichtig, Bakterien haben noch so eine äußere Hülle und das kann unterschiedliche Strukturen hervorrufen, die je nachdem mehr oder weniger immunogen sind, vom Immunsystem erkannt werden. Und wenn man jetzt auf genetischer Ebene diese äußere Struktur der Bakterien verändert, kann man eben auch die Immunantwort modulieren. Und das haben wir uns zum Beispiel bei dieser Anwendung für Tumortherapie zu Nutzen gemacht.
Die Ergebnisse im Tierversuch sind vielversprechend. Für Studien am Menschen dagegen sei es noch zu früh, so die Forscher. Aber Bakterien sind für die Wissenschaft nicht nur als Tumortherapie attraktiv, sondern auch in der Medikamentenforschung. Ihr schlechtes Image haben sie, zumindest in der Medizin und der Pharmakologie, längst verloren.
diese Assoziation, Bakterien sind was Krankmachendes, die ist wirklich nicht gerechtfertigt. Ja, die meisten Bakterien sind nicht pathogen. Die meisten sind für uns sehr wichtig.
Sagt Rolf Müller, Direktor des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische Forschung in Saarbrücken. Der Pharmakologe erforscht die sogenannten Myxobakterien. Die kommen im Boden oder im Wasser vor und könnten sich, so der Saarbrücker Forscher, als Medikament eignen. Nämlich als Antibiotikaersatz. Und zwar deshalb, weil sie andere Mikroorganismen daran hindern zu wachsen. Dieser Mechanismus sei wie gemacht für die Bekämpfung von Krankheitserregern.
Der Mechanismus ist im Prinzip die Evolution. Bakterien gibt es auf dem Globus schon, man schätzt, so etwa 2 Milliarden Jahre. Menschen gibt es halt erst ein paar tausend Jahre im Prinzip. Also die haben halt im Laufe der Evolution viel mehr Dinge entwickelt, die wir uns zunutze machen können, eben mit der Einschränkung, dass sie nicht entwickelt sind für die Anwendung am Menschen. Da muss man dann sicher nachhelfen. Aber das Prinzip der Beeinflussung des Wachstums eines Bakteriums bleibt ja das Gleiche.
Sind Bakterien also eine Wunderwaffe? Das vielleicht nicht, so die Forscher, aber auf jeden Fall wurden sie zu lange und zu sehr unterschätzt. Nicht nur in ihrer Bedeutung unmittelbar für die Gesundheit des menschlichen Organismus, sondern auch als Medikament und zur Krebstherapie. Zumindest das zeigen die jüngsten Forschungen.
Daniela Remus über neue medizinische Behandlungen mit Bakterien. Bakterien als Freund und Helfer. Um sie geht es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Wir haben schon gehört, dass sich Bakterien zur Entgiftung des Bodens einsetzen lassen oder auch für neue medizinische Behandlungen. Es ist aber auch möglich, die Eigenschaften von manchen solcher Mikroorganismen bei der Arbeit zu nutzen, wie Wissenschaftler festgestellt haben. Forscher an der TU Bergakademie in Freiberg in Sachsen testen das jetzt, und zwar im Bergbau. Bakterien sollen Metalle aus dem Berg herausholen. Ich habe mit Michael Schlömann darüber gesprochen. Der Mikrobiologe ist an dem Forschungsprojekt beteiligt. Was machen Sie und Ihre Kollegen da genau mit den Bakterien? Wie muss ich mir das vorstellen? Werden jetzt Mikroorganismen als Bergleute eingestellt?
Naja, eingestellt nicht, eingesetzt schon. Es gibt eben Bakterien, die können Minerale auflösen. Das heißt also, das Metall in wässrige Lösung bringen. Und aus dieser wässrigen Lösung kann man dann die Metalle eben in reiner Form gewinnen.
Was sind das denn für Bakterien?
Ja, verschiedene Gruppen von Bakterien. Wichtig sind insbesondere Eisen- und schwefeloxidierende Bakterien.
Und was sollen die genau tun?
Ich vergleiche das gern mit dem, wie wir uns ernähren. Wir essen Nudeln oder Brötchen und atmen Kohlendioxid aus. Davon leben wir. Die Bakterien nehmen Eisen, zweiwertiges Eisen.
Was heißt zweiwertiges Eisen?
Dem fehlen 2 Elektronen. Und machen daraus 3-wertiges Eisen. Und die Elektronen übertragen sie auf Sauerstoff. So wie wir das auch machen, wir brauchen ja auch Sauerstoff. Und davon leben die. Also statt dass die Nudeln und Brötchen nehmen, nehmen die eben Eisen.
Und was habe ich davon, wenn Bakterien das Eisen oxidieren?
Das Eisen oxidiert dann die Minerale. Und dann werden die Metalle löslich. Die sind vorher unlöslich und nach der Oxidation ist das löslich und geht in die wässrige Phase.
Das heißt, die Bakterien sind in der Lage, das Metall aus dem Stein herauszuwaschen?
Ja, sie lösen es auf und dann sind die hinterher in der Lösung drin und dann sammelt man die Lösung ein und holt die Metalle da wieder raus.
Wir haben jetzt von Eisen gesprochen. Können die Bakterien auch noch andere Metalle herauswaschen?
Bei unserem Projekt ist auch Indium speziell von Interesse, weil Indium braucht man zum Beispiel für Flachbildschirme und sowas.
Genau, die Nachfrage nach Indium ist ja in der Hightech-Industrie besonders hoch, oder?
Ja, Indium ist eins von diesen strategischen Elementen, die immer mehr gebraucht werden, die aber bisher nur in wenigen Ländern produziert werden, wo also auch Sorge besteht, dass der Zugang eventuell beschränkt sein könnte. Und der Sphalerit, das ist also das Mineral, Das Zinkmineral enthält hier in Freiberg einige Konzentrationen an Indium. Deshalb ist es eben Ziel des Projektes, diesen Sphalerit im Berg aufzulösen und dabei dann außerdem Zink auch das Indium zu gewinnen.
Wenn dieses Metall dann aufgelöst wird, dann wird es wieder zusammengesetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wenn es aufgelöst ist, ist das Metall, liegt als Ion vor.
Ja.
Also als geladenes Element. Dadurch, dass es geladen ist, ist es in einer wässrigen Phase löslich und kann gesammelt werden. Und dann wollen wir es noch ein bisschen konzentrieren, auch im Bergwerk, und dann die Lösung rauspumpen. Dann wird es reduziert. Das heißt, es geht in eine Anlage, da wird mit elektrischem Strom, dann werden einfach Elektronen zugeführt und dann wird aus positiv geladenem Metallion das ungeladene Element. Man hat das reine Metall, mehr oder weniger rein.
Glauben Sie, dass die Bakterien Metalle wie Indium oder auch Zink schneller oder auch besser oder mit weniger Aufwand als menschliche Bergleute aus dem Stein gewinnen können?
Die gewinnbaren Erze liegen immer tiefer. Die Bergwerke dringen immer tiefer in die Erde vor. Da wird es dann irgendwann sehr warm, sodass ein ganz großer Teil der Energie, die da gebraucht wird, zur Bewetterung genutzt wird, dass es überhaupt noch akzeptable Temperaturen sind. Und dann kommt man irgendwann in Bereiche, wo es für Menschen einfach nicht mehr geht. Das sind dann Temperaturen, wo sich manche Mikroorganismen erst richtig wohlfühlen.
Was verspricht diese neue Technologie mit Hilfe von Bakterien denn sonst noch für Vorteile?
Wenn man Bergbau mit Bohrungen macht, ist das sozusagen wie bei einer Operation, die mikroinvasiv ist. Ne? Heutzutage wird auch nicht mehr unbedingt der Bauch aufgeschnitten, um irgendein Organ chirurgisch instand zu setzen, sondern es wird eben auch mikrochirurgisch gemacht. Kleine Öffnungen in der Bauchdecke und dann wird da irgendwas gemacht. So ähnlich könnte das mit dem Bergbau in der Zukunft auch sein, dass man Bohrungen setzt, statt riesige Löcher zu machen und dann eben die Bakterien einbringt mit der entsprechenden Lösung und die metallhaltige Lösung dann wieder abpumpt. Damit kann man sich manche der Umweltschäden, die jetzt da sind, vermutlich in Zukunft ersparen.
Gibt es dann auch Nachteile, die sich in Ihrem Forschungsprojekt noch herausstellen könnten?
Ein Problem kann sein, dass die Bakterien natürlich immer noch kleine Lebewesen sind und dass die entsprechend behandelt werden wollen. Also das heißt, die möchten am liebsten immer was zu essen haben und nicht einfach nur da rumsitzen und verhungern. Die möchten mit Sauerstoff versorgt werden. Die brauchen einen passenden pH-Wert.
Das heißt, sie züchten auch Bakterien?
Ja, die wir jetzt direkt einsetzen, die sind direkt aus der reichen Zeche gezüchtet. Die setzen wir dann ein.
Die ersten Versuche im Bergwerk haben ja schon stattgefunden. Wie sah das genau aus?
Das können Sie sich vorstellen, dass da ein Block ist, der hat vielleicht 10 Meter Durchmesser. Der ist rundherum zugänglich. Und in diesem Block ist eine Erzader, wo eben speziell jetzt auch der Sphalerit und das Indium drin sind. Und in diesen Erzgang sind Bohrungen abgeteuft worden. Das sind so Löcher, ich glaube, die haben ungefähr 5 cm Durchmesser. In diese Bohrung geben wir dann eben die Bakteriensuspension. Dann drücken wir mit ein bisschen Druck da drauf, sodass die Bakterien in das Erz reinwandern. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da gibt es auch Bohrungen. Und in diesen Bohrungen auf der gegenüberliegenden Seite wird dann die Lösung mit den Metallen gesammelt und dann wird das Metall gewonnen, ja, aus einer konzentrierten Lösung.
Was ist am Ende der ersten Versuche, die ja nun stattgefunden haben, herausgekommen? Sind Sie bisher zufrieden? Sind die Bakterien im Bergbau oder im Bergwerk der Suche nach Erzen demnach einsetzbar? Können Sie das schon mit Gewissheit sagen?
Aus den Versuchen direkt im Bergwerk können wir noch nichts folgern. Es ging letzte Woche los und so schnell geht das jetzt nicht. Wir haben aber natürlich vorher im Labor Versuche gemacht. Das heißt, wir haben Erz aus dieser Lagerstätte, also mit ungefähr dieser Zusammensetzung, die wir da jetzt auch vorfinden, haben wir gewonnen und im Labor eingesetzt, dann unsere Bakterien darauf losgelassen. Und dabei sehen wir, dass der größere Teil des Zinks und auch des Indiums in Lösung geht. Das ging auch verblüffend gut. Wie gut das dann direkt in der Lagerstätte geht, das wissen wir noch nicht. Aber dafür machen wir ja ein Forschungsprojekt.
Das war Michael Schlömann, Mikrobiologe an der TU Bergakademie in Freiberg in Sachsen. um Bakterien, die eben nicht alle nur gefährliche Keime oder Krankheitserreger sind, sondern in vielen Bereichen auch sehr hilfreich sein können, ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um ein Fahrrad. Nein, nicht ganz. Um ein Elektroauto. Also eigentlich um beides. Wissenschaftler haben eine neuartige Mischung aus Auto und Fahrrad entwickelt. Es ist zu spüren. Es ist Winter. Da denkt man morgens ja manchmal doch zweimal nach. Nehme ich für den Weg zur Arbeit jetzt das Fahrrad oder lieber doch das Auto? Gerade wenn es regnet oder schneit, ist ein Dach über dem Kopf schon verlockend. Aber Bewegung tut auch gut. In Osnabrück wurde ein Fahrzeug entwickelt, das eine Mischung ist. Aus Fahrrad und Elektroauto. Ein sogenanntes Biohybridmobil. Der Prototyp ist schon fertig. Onyx Mio heißt er. Susanne Schäfer hat ihn sich angesehen und ist auch schon einmal damit gefahren.
Jetzt können wir hier das Fahrzeug starten.
Nikolas Meyer und ich nehmen Platz. Und zwar nebeneinander, wie beim Auto. Aber wie beim Fahrrad sind vor dem Sitz Pedalen angebracht.
Jetzt können Sie das immer ausprobieren mit der Pedalerie. Wenn Sie jetzt langsam antreten, dann müssen Sie eigentlich im Widerstand schon merken. Jetzt geht das Bordnetz an. Also man merkt, die Pedalerie hat einen Sinn, Strom zu generieren.
Obwohl ich trete, bewegen wir uns noch nicht, denn...
Wenn Sie treten, dann laden Sie den Akku auf und das ist bei uns Biohybrid. Das auch nicht zu verwechseln mit einem Hybridfahrzeug, wo wir Verbrennungsmotoren mit Elektromotoren kombinieren, sondern Biohybrid bei uns über Muskelkraft oder Solarkraft erzeugen wir mehr Reichweite, indem wir den Akku laden.
Bei manchen Eigenschaften ähnelt das Biohybridmobil mehr einem Auto, bei anderen wiederum mehr einem Fahrrad, die Bremse zum Beispiel.
Das ist wie eine Fahrradbremse, ist aber bezogen auf die etwas höheren Bremskräfte von einem Roller.
Statt einer leisen Fahrradklingel hat das Biohybridmobil aber eine...
Hupe, Achtung, schön laut, fahren wir einfach mal los. Also Rückwärtsgang rein, dann fahren wir langsam an.
Wir fahren durch Osnabrück und ich trete fleißig in die Pedalen.
Was witzig ist, ich merke, dass ich nur dann in die Pedale trete, wenn wir auch fahren. Also
ja, interessant, ne? Sie können aber auch, wenn Sie an der Ampel stehen, das können Sie einfach weiter treten. Man denkt, ich muss treten, damit sich was bewegt. In diesem Fall ist es vom Prinzip her Ihr Mini-Fitnessstudio, was Sie in Ihrem urbanen Vehikel einfach mitführen.
Während man im Stau oder an der Ampel wartet, kann man sich also bewegen und damit die Akkureichweite um bis zu 10% steigern. Bei der Entwicklung des Fahrzeugs hatte Nikolas Meyer ein Motto.
Weniger ist mehr, das heißt weniger Masse heißt mehr Effizienz.
Überall, wo er konnte, hat Nikolas Meyer versucht, Gewicht zu sparen. Zum Beispiel hat er auf dicke Autoreifen verzichtet und dünne Fahrradreifen gewählt. So wiegt der Onyx Mio gerade mal 200 Kilo. Zum Vergleich, ein Auto wiegt im Schnitt mehr als eine Tonne. Das leichte Biohybridmobil von Nikolas Meyer erreicht so einen besonders guten Nutzlastfaktor. Der bezeichnet das Verhältnis von Fahrzeugeigengewicht und Nutzlast.
Ich bringe ins Verhältnis das Eigengewicht des Fahrzeuges. Jetzt bringen wir hier mal, sagen wir mal, mit dem größten Akku sind wir bei 200 Kilogramm. Und Sie können 200 Kilogramm transportieren. Da sind wir genau beim Nutzlastfaktor 1.
Dass das etwas Besonderes ist, bestätigt Jörg Lefevre von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
Üblicherweise fahren wir so 1,5 Tonnen Blech und Kunststoff durch die Landschaft, um im Schnitt, glaube ich, 1,5 Personen zu transportieren. Dass das auf Dauer nicht so richtig sinnvoll ist, ist, glaube ich, offensichtlich. Und der Nutzlastfaktor, den wir hier haben, klar, der ist deutlich schlechter als beim Fahrrad. Aber für ein vierrädriges Fahrzeug ist das eine Anforderung und es muss ja auch Das ist dann schon der Anspruch der Innovation, über das hinausgehen, was andere konnten bis dorthin.
Elektroautos haben momentan noch oft den Nachteil, dass es zu wenig Stromladesäulen gibt. Nicolas Meyer hat mit seinem Team deshalb nach Alternativen geforscht und einen Akku to go, also zum Mitnehmen, entwickelt.
Dann haben Sie diesen Trolley, den man einfach wie einen Aktenkoffer benutzen kann. Und der fährt dann über eine Schiene hier rein und passt genau rein. Das Ganze wird wieder abgeschlossen. Der Akku wird gestartet im Fahrzeug und man kann losfahren.
An einer ganz normalen Steckdose kann man den Akku dann aufladen. Neben dieser To-Go-Funktion hat der Akku noch eine Besonderheit. Er ist so konstruiert und zertifiziert, dass er nach seinem Einsatz im Biohybridmobil auch noch anderweitig genutzt werden kann. Nicolas Meyers Studienfreund Michael Schnakenberg hat einen sogenannten Second Life Akku entwickelt. Und er sagt, es gibt viele Einsatzfelder, wenn der Akku nach ca. 3 Jahren im Mio ausgedient hat.
Das können zum Beispiel sein Autobahnbeleuchtung. Da sind im Moment sehr viel bleihaltige Akkus im Einsatz. Aber selbst ein Lithium-Ionen-Akku, wenn der aus einem E-Fahrzeug kommt, kann immer noch mehr als das Doppelte an der Performance als ein Bleiakku.
Seit 4 Jahren forscht und entwickelt Ingenieur Nicolas Meyer mit Freunden und Kollegen jetzt an diesem Fahrzeug. Der erste Prototyp hat im Sommer die TÜV-Abnahme erhalten. Aber die Entwicklungsarbeit geht weiter. Denn der erste Prototyp ist noch aus herkömmlichen Faserverbundwerkstoffen, also Glasfaser und Kohlenstoff. Meyer arbeitet aber auch an einer ökologischeren und leichteren Variante.
Wir sehen jetzt außen diese braunen Fasern. Innen drin etwas hellere, und das ist eine Kombination aus den 2 Naturfaserwerkstoffen Hanf und Flachs.
Diese Materialien haben besonders gute Eigenschaften bei geringer Dichte.
Heißt, die Zugfestigkeit und die Steifigkeit dieser Naturfasern, die ist hervorragend. Nicht so gut wie die der herkömmlichen Werkstoffe wie Glasfaser oder besonders die Kohlefaser, da kommen wir nicht dran. Aber es ist halt eine natürliche Faser, die CO2 bindet im Wachstum und dementsprechend eine ganze Menge an CO2-Emissionen in der Herstellung und später beim Recycling dann einsparen kann.
Susanne Schäfer berichtete über das neue Biohybridmobil aus Osnabrück.
Wenn man sich unter Jugendlichen umsieht, merkt man schon, dass sich die Zeiten doch etwas verändert haben. Zum Beispiel sind Handys zu ständigen Begleitern geworden. Aber auch die richtige oder coole Kleidung ist nicht nur unter Mädchen, sondern auch Jungs viel wichtiger geworden. Genauso wie die Frisur. Gel oder Haarspray finden sich inzwischen im Haar jeden Geschlechts. Wo sind die Jugendlichen geblieben, die es gut fanden, Entenschuhe und selbstgestrickte Pullover zu tragen? Diejenigen, die sich am Wochenende nicht zum Chillen getroffen, sondern sich auf den Weg zur nächsten Anti-Atomkraft-Demo gemacht haben. Wo sind die Ökos geblieben? Hat sich das Umweltbewusstsein bei Jugendlichen geändert? Wissenschaftler wollten das herausfinden. Sie haben sich das Umweltverhalten und die Einstellungen von Jugendlichen einmal genauer angeschaut. Michael Kurt über die Ergebnisse.
Was glaubt ihr, wenn wir uns mal alle so auf unsere Straßen setzen, wenn die bei uns anrücken? Glaubt ihr, dass die uns wegkriegen?
Originalton Gorleben 1984. Jugendliche, die gegen Atomkraft und Endlager auf der Straße demonstrieren. Eine intakte Umwelt, so der damalige Tenor, sei nur möglich, wenn insbesondere Wirtschaft und Politik die Grenzen des Wachstums erkennen und ihren Profit dem ökologischen Gedanken unterordnen. Der Öko-Gedanke hatte einen zentralen Platz im jugendlichen Selbstverständnis. Das hat sich geändert, so eine aktuelle Studie von diesem Jahr zum Umweltbewusstsein Jugendlicher, die Maike Gossen vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gemacht hat.
Wir haben in unserer Studie gefragt, was für junge Menschen wichtig ist im Leben. Und da standen an erster Stelle die soziale Beziehungen, die eigene Familie und danach die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten und ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und erst an fünfter Stelle kamen so Themen wie Umwelt und Naturschutz.
Doch nicht nur die persönliche Einstellung hat sich verändert, auch im öffentlichen Bewusstsein hat sich die Problemlage verschoben.
Im Vergleich zu den Krisen, die wir erleben, zu Kriegen und Wirtschaftskrisen, mit denen Jugendliche mehr oder weniger aufgewachsen sind, treten einfach Umweltprobleme eher in den Hintergrund.
Auch weil sich gerade im Bereich der Atomkraftnutzung bei uns seitdem ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat. Mit politischem Desinteresse und angepasstem Verhalten Jugendlicher hat das gesunkene Interesse an Umweltthemen nicht so viel zu tun, sagt die Magdeburger Umweltpsychologin Hanna Wallis.
Was für eine Form von Rebellion erwartet man denn jetzt gerade? Es gibt ja ein gemeinsames politisch gesetztes Ziel, was Umwelt angeht, Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Einschränken von Ressourcen. Wird jetzt eine Rebellion dagegen erwartet? Das ist doch dann eigentlich absurd.
Im Rahmen der Heidelberger Studie »Wie ticken Jugendliche 2016« wurde eine dazu passende Aussage der 17-jährigen Milena zitiert. Es ist doch schön, wenn man keinen Grund zur Rebellion hat. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, daraus auch auf politisches Desinteresse zu schließen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass es inzwischen eine Trendwende gegeben hat. Das politische Interesse ist bei den Jugendlichen in Deutschland seit dem Tiefpunkt 2002 mit 30% wieder deutlich um 10 Prozentpunkte gestiegen, so ein Ergebnis einer anderen Studie. Und die aktuelle Studie des Umweltbundesamtes zeigt, dass Jugendliche auch umweltbewusst handeln, insbesondere dann, wenn es wie bei der Ernährung oder im Rahmen der Mobilität einen persönlichen Vorteil bedeutet. Trotzdem kommen einige andere internationale Studien zu dem Ergebnis, dass in Haushalten mit Jugendlichen der Stromverbrauch überproportional hoch ist.
Genau dazu haben wir eine Untersuchung gemacht, weil wir uns gefragt haben, woran liegt das denn? Weil Alter verbraucht ja keinen Strom. Und wir haben da mit einem Stromversorger zusammengearbeitet in einer größeren Befragung. Und es scheint so zu sein, dass Jugendliche tatsächlich mehr informationstechnologische Geräte besitzen, kaufen und durch diese Kaufentscheidung und dieses Nutzerverhalten ein höherer Stromverbrauch in diesen Haushalten ist.
Allerdings gibt es beim Stromverbrauch von Jugendlichen je nach Familie oder genauer je nach Vorbild erhebliche Unterschiede, wie Hanna Wallis bei Befragungen in Braunschweig und Magdeburg ermittelte.
Was so die Quintessenz dieser Befragung war, dass wenn Eltern zum Beispiel das Licht häufig ausschalten, wenn sie den Raum verlassen, aber nicht so darauf achten, den Deckel beim Kochen zu benutzen oder die Heizung runterzudrehen, dass dann so diese Muster in diesen ganz kleinen Verhaltensweisen sich in der Familie verbreiten.
Doch auch wenn Jugendliche durch Online-Games, Spielekonsolen, Smartphones und Tablets in hohem Maße für hohen Stromverbrauch mitverantwortlich sind, heutzutage sind soziale Netzwerke identitätsstiftend und nicht wegzudenken aus dem Leben Jugendlicher.
Es lässt sich eine Lücke feststellen oder ein Dilemma zwischen einerseits dem Wunsch, umweltfreundlich, sozial verträglich im eigenen Alltag zu agieren und andererseits sind in einer Zeit, in der sich junge Menschen entwickeln, in der sie sich sozialisieren, so Dinge wie Smartphones oder Markenprodukte sehr wichtig, um sich in der eigenen sozialen Gruppe eine Position zu verschaffen.
Und viele Jugendliche nutzen diese Medien auch für politische Aktivitäten, sagt die Berliner Jugendforscherin Maike Gossen.
Denken wir an Online-Petitionen, die man ausfüllen kann für Umweltbelange. Denken wir einfach nur an eine Informationsfunktion, die das Internet haben kann, zu Nachhaltigkeits- oder Umweltthemen.
Jugendliche mit einem hohen Umweltbewusstsein haben also nicht unbedingt gleichzeitig auch einen niedrigen Ressourcenverbrauch. Das liegt auch daran, dass ökologische Möglichkeiten und Verführungen gleichermaßen zugenommen haben.
Mittlerweile ist es nicht mehr schwierig, Bioprodukte zu kaufen. Dadurch hat die Optionenvielfalt zugenommen, gleichzeitig aber auch die nicht nachhaltigen Optionen. Da möchte ich als Beispiel das Billigfliegen erwähnen, das eben in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass auch junge Menschen mit dem Flugzeug reisen.
Mit dem Begriff Doppelmoral bei Jugendlichen konfrontiert, kontert die Umweltpsychologin Hanna Wallis.
Was erwartet man da eigentlich? Warum ist da so eine große Erwartungshaltung, dass der ganze Wandel von jungen Menschen, Jugendlichen doch bitte ausgehen muss? Ich finde, das ist eine Erwartungshaltung. Da frage ich mich einfach, wo soll das denn herkommen?
Dass es heute weniger Ökos unter den Jugendlichen gibt, mag auch daran liegen, dass Familien und Schulen dem eigenen Anspruch auf ökologische Erziehung nur ungenügend nachkommen, gibt die Psychologin zu bedenken.
Wo sind die Ökos hin? Eine Frage, der Michael Kurt nachgegangen ist.
Thank you. Notizen aus der Wissenschaft.
Deutschlands Schüler haben im neuen PISA-Test ihre Leistungen bestätigt. Auch wenn sie sich erstmals seit Jahren nicht verbessern konnten, liegen sie weiterhin über dem internationalen Durchschnitt. Sie belegen erneut Platz 16 von insgesamt 72 untersuchten Ländern. Schwerpunkte der Untersuchung waren die Bereiche Mathematik und Naturwissenschaften. Hier schnitten die getesteten 15-Jährigen etwas schlechter ab als bei den letzten beiden Erhebungen. Bei der Lesekompetenz erreichten sie dagegen ihr bislang bestes Ergebnis. Testsieger sind erneut die Schüler aus Singapur. Sie liegen in allen drei Bereichen weit vorne. Zur Spitzengruppe gehören auch Japan, Kanada, Estland und Finnland. Für die PISA-Studie hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD mehr als 500.000 Schüler in 72 Ländern getestet. Wenig zu rauchen ist wie gar nicht rauchen. Diese Annahme ist immer noch weit verbreitet und falsch. Das bestätigt eine neue Studie aus den USA. Demnach vergrößern auch Gelegenheitsraucher ihr Risiko, vorzeitig zu sterben. Sogar wenn sie durchschnittlich weniger als eine Zigarette pro Tag rauchen, haben Gelegenheitsraucher ein höheres vorzeitiges Sterberisiko als lebenslange Nichtraucher. Outsourcing, also die Auslagerung von Produktionsschritten, ist in der Wirtschaft längst gang und gäbe. Aber auch in der Natur wird outgesourced. Das haben Wissenschaftler der Universität Greifswald gemeinsam mit Kollegen aus Brunei und Australien herausgefunden. Sie entdeckten, dass die auf Borneo vorkommende Kannenpflanze den Beutefang von Fledermäusen und anderen kleinen Säugetieren erledigen lässt. Diese Tiere übernehmen nicht nur die Insektenjagd, sondern übergeben die Beute dann bereits vorverdaut und in Form von nährstoffhaltigem Kot an die Pflanze. Dies führe bei den Kannenpflanzen zu einer erhöhten Photosyntheserate und einem höheren Nährstoffgehalt in den Blättern, so die Wissenschaftler. Können Sie die Mitglieder Ihrer Familie am nackten Po erkennen? Für Schimpansen ist das Alltag. Eine Studie der Universität Leiden ergab, dass den Schimpansen Hinterteile ähnlich wichtige Informationen liefern wie Gesichter. Die Hinterteilerkennung hat für die Primaten ganz praktische Gründe. So erkennen sie am Po von Weibchen, ob diese gerade fruchtbar sind. Außerdem wissen sie, zu wem der Hintern gehört und können so Inzucht vermeiden.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das Tissue Engineering ist ein noch relativ junges Forschungsgebiet, von dem aber sehr viel erwartet wird. Es geht darum, menschliche Zellen außerhalb des Körpers wachsen zu lassen. Sie also zu züchten, zum Beispiel Hautzellen oder sogar Zellen vom Herzen, die dann einem Patienten, der schwere Hautverbrennungen oder eben ein krankes Herz hat, transplantiert werden könnten. Allerdings ist vieles in diesem Bereich bislang noch Grundlagenforschung. Ralf Kaspari war in einem Labor, in dem Wissenschaftler dafür Versuche mit Hautzellen machen.
Ich darf heute ein Experiment machen, was die Biotechnologin und Medizintechnikerin Svenja Hinderer eigentlich fast jeden Tag machen muss. Sie züchtet nämlich Hautzellen in einem Brutschrank in kleinen Glasfläschchen. Und ab und an muss immer die Hälfte der Hautzellen, die in diesen Glasfläschchen gewachsen sind, in eine andere Glasflasche überführt werden, damit sie sich dort weiter vermehren können. Und durch diesen Prozess erhält man letztendlich immer mehr Hautzellen und kann damit experimentieren. Und die Frau Dr. Hinderer versucht ja, diese Hautzellen, diese menschlichen Hautzellen, außerhalb des Körpers auf einem künstlichen Gewebe zu züchten. So, wir pipettieren jetzt hier in einem Laborraum an der Universität in Tübingen. Ich setze mich gleich mit Frau Hinderer vor einen großen Schrank. Das ist so eine Art Experimentierschrank oder ein Experimentierlabor im kleinen Maßstab. Und vorne ist eine Glasscheibe heruntergelassen. Im Innern dieses Schrankes muss es relativ steril sein. Und in dem Schrank befindet sich dann die kleine Glasflasche mit Hautzellen und verschiedene Pipetten. Und dann kann ich mit Flüssigkeiten hantieren und mit diesen Flüssigkeiten die Hautzellen aus der Glasflasche herauslösen und in eine andere transportieren. Frau Hinderer wird gleich die Glasplatte, die Verdeckung vorne hochfahren ein bisschen und dann kann ich in diesem Schrank arbeiten. Frau Hinderer, ich habe aber noch gar keinen Kittel an, stimmt's?
Den dürfen Sie jetzt gleich anziehen.
Können wir loslegen.
Und warum ist das so ein furchtbares Geräusch jetzt?
Dann wissen wir, dass sie funktioniert auf jeden Fall.
Also die Glasscheibe wird jetzt langsam hochgefahren. Ich gebe Ihnen das Mikro, ja? Sie müssen das kurz halten, weil ich jetzt den Kittel anziehe.
Genau.
Das ist so ein,
vorne, genau.
Das ist so ein schöner blauer, wie ein OP-Kittel.
Ja, genau.
Muss ich Handschuh tragen?
Ja.
Soll ich mich da jetzt hinsetzen?
Genau.
Und was mache ich mit meinem Aufnahmegerät?
Das nehme ich.
Das nehmen Sie, ne? Also ich mache die kleine Flasche, wo die Hautzellen drin sind, auf. Ich soll es so hinlegen.
Nicht so weit. Ja, jetzt können Sie mal nochmal drauf, einfach nur drauflegen.
Den Deckel lege ich.
Auf den Hals, einfach nicht zuschrauben, sondern nur so.
Ach so, so meinen Sie,
genau,
oder wie?
Genau, weil dann können wir auch drüber fassen, das ist kein Problem.
Gut.
Die Lösung kommt jetzt auf die Zellen drauf und die löst die ab.
Das heißt, die muss ich aufziehen, die Lösung, mit einer Pipette, oder?
Und dafür nehmen wir diese Pipette, richtig.
So, die Flüssigkeit, die nehmen und aufziehen.
Ja, jetzt einfach den oberen Knopf drücken.
Den oberen Knopf drücken und alles aufziehen, ja?
Gut, das reicht.
Also jetzt kommt die Flüssigkeit wieder in die Flasche rein und die löst jetzt die Zellen da.
Genau.
Wie oft machen Sie das am Tag?
Ja, häufig.
Ja?
So, jetzt machen wir die Flasche richtig zu. Und jetzt gucken wir mal unter dem Mikroskop, beobachten wir ja.
Und gucken uns an, ob ich die Zellen mit dieser Pipettiererei von der Flasche abgelöst habe, von dem Flaschenboden, ne? Die Hautzellen.
Genau.
Damit Sie die praktisch in ein anderes Quartier überführen können.
Und? Also was jetzt passiert, jetzt sieht man, wie die nicht mehr ganz schwarz sind, sondern so einen weißen Rand kriegen. Das heißt, die lösen sich jetzt gerade langsam ab.
Zellen, ja.
Die kugeln sich ab, wenn man die...
Einige schwimmen, andere hängen noch am Boden fest.
Also ich sage mal, man soll das drauflassen, so lang wie nötig und so kurz wie möglich.
Und... wenn die sich abgelöst haben, brauchen die eine neue Nährflüssigkeit.
Genau.
Das war jetzt ein Prozess, der hat gedauert 20 Minuten, oder? Brauchen Sie, um das zu, wie heißt das nochmal, passagieren?
Passagieren. Genau, die Zellen teilen sich ja jetzt immer wieder und wachsen somit an. Und damit können wir dann natürlich mit den Millionen Zellen, die wir dann irgendwann mal haben, dann natürlich Modelle aufbauen.
Wenn Sie jetzt die Hautzellen auf diesem künstlichen Träger wachsen lassen würden, welchen Sinn hat das dann letztlich, diese Forschung?
Also das Erste wäre, dass wir einfach mal sagen, wir wollen generell Zellmaterialinteraktionsstudien machen. Wir wollen also sehen, wie reagieren Zellen mit Materialien, mit unterschiedlichen Oberflächen, damit man auch verstehen kann, warum zum Beispiel manche Implantate einfach nicht ihre Funktion erfüllen. Wir können aber auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn wir ja verstanden haben, wie die reagieren, dann können wir auch vielleicht optimale Implantate herstellen, nämlich solche, die einfach in den Körper richtig integrieren, die man nicht wieder austauschen muss nach einer bestimmten Zeit. Beispiel, was auch jeder kennt, ist so ein Brustimplantat. Und da kann man dann natürlich ein funktionales Gewebe machen, wo die Zellen richtig schön einwachsen und sich da wohlfühlen und hoffentlich dann auch ein eigenes Gewebe drumherum wieder bauen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Ralf Kaspari. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Jan Tiersen. Die CD heißt Ösa. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.